Wir sind in den letzten Folgen viel durch die reiche Ereignisgeschichte des 13. Jahrhunderts geprescht. Dabei haben wir logischerweise kaum Zeit für langfristige Entwicklungen gehabt, Zeit, dies endlich aufzuholen. Für diese Folge würde ich gerne noch einmal einen Blick ins jüdische Viertel Kölns wagen, soweit das die Forschungs- und Literaturlage zulässt. Im damals durchweg christlichen Westeuropa waren die Juden die einzige größere nicht-christliche Gruppe. Und damit herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis heute. Liebe Leute, bevor wir hier starten in Medias Res, der Hinweis, auf den ihr das ganze Jahr gewartet habt. Wir machen es wieder. Der Kölner Podcast-Tag feiert sein drittes Jubiläum. Dieses Jahr ganz prominent, ich kann es endlich sagen, wo, am Brüsseler Platz in der Kirche St. Michael. Und jetzt habt keine Angst, dass wir da einen Gottesdienst feiern. Jeder, der Gottesdienst feiert, soll das gerne tun. Aber nein, dort werden wir eine große Bühne haben mit zahlreichen Plätzen. Ich glaube, 200 Leute passen dort rein. Ihr könnt live dabei sein, wenn wir, die Kölner Podcasts, die über Geschichte, Kultur und Gastronomie sprechen, uns dort einfinden werden, um eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Und das Schöne dabei ist, ich fange an und danach habe ich alle Anspannung von mir weg und habe genug Zeit, mich mit euch zu unterhalten oder auch den anderen Acts natürlich zuzuhören. Das verlangt der Respekt allein schon mal. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ihr müsst euch nicht anmelden und, man mag es ja kaum glauben, das Ganze ist auch ohne Eintrittsgeld. Ihr könnt einfach kommen. Getränke gibt es da. Da würden wir uns freuen, wenn ihr was in die Kaffeekasse schmeißen würdet, was das angeht. Für all diejenigen, die noch nie was vom Kölner Podcast-Tag gehört haben, das ist wie gesagt ein Abend, meistens im November, wo Kölner Podcasts zusammenkommen, ein Oberthema haben. Beim ersten Podcast-Tag war es der Eigelstein, beim zweiten war es das Severinsviertel und jetzt beim dritten Mal ist es die Aachener Straße, eine sehr lange Straße in Köln und eine sehr geschichtsträchtige Straße in Köln. Jeder Podcast hat 3,5 Minuten Zeit, seinen Teil vorzustellen und ich habe den gnädigen, tollen Part erhalten, gleich zu Beginn, so von Start bis heute, die gesamte 2000-jährige Chronologie der Aachener Straße in, wie gesagt, 3 Minuten 30 zu erzählen. Ob mir das gelingt, das erfahrt ihr dann live eben am 25. November oder dann später im Dezember, wenn die Folge als Podcast-Folge in eurem Podcast-Feed erscheint. Dabei sind wirklich die Creme de la Creme der Kölner Podcasts, allem voran das Köln-Ding der Woche, wo Uli und Frank euch kölsche Anekdoten erzählen, also Kölner Anekdoten erzählen, mundgerecht und besser verständlich als bei mir auf jeden Fall. Das erzbischöfliche Archiv der Stadt Köln wird dabei sein. Ich liebe Joachim Öpens Stimme und auch sein Wissen natürlich. Bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Die Roten Funken sind dabei. Kölns älteste Karnevalsgesellschaft, ich glaube sogar die älteste von ganz Deutschland, sind mit ihrem Podcast Flöckje Funk dabei. Kirche für Köln, die Gemeinde, in der wir das alles aufnehmen dürfen, ist auch dabei. Der Podklav, eine Podcast ob Gölsch ist auch dabei, wo Hermann und Caroline auf reinsten Kölsch miteinander reden. Und Leute, der Hermann, Caroline und Hermann sind einfach putzig. Und Hermann, das muss ich an dieser Stelle sagen, ist 95 Jahre alt. Der kann euch wirklich was erzählen. Das haut euch die Socken vom Körper. Machen weiter. Die Radio Altstadtwelle ist dabei. Die Räuber, ja, die Karnevalsband ist auch dabei. Ihr kennt sicherlich am Eilstein ist Musik und so weiter und so fort. Vom Kölner Stadtanzeiger ist der liebe Helmut Frankenberg mit seinem True Crime Köln Podcast dabei. Und ganz neu dieses Jahr, der Podcast von Arschu Zengusenander ist auch dabei. Und abschließend oder auch dabei ist 2x02 meine beiden Freunde vom Kölner Kneipen-Podcast, der Tim und der Marvin. Also Leute, der Werbeblock ist schon viel zu lang. Kommt vorbei, weil es ist kostenlos. Ihr lernt uns alle kennen. Und ihr könnt Kultur in einem echt tollen Raum zentral in der Stadt erleben. Wie gesagt, kostenlos und ich würde schon fast sagen barrierefrei. Ich glaube doch, die Kirche hat einen barrierefreien Eingang. Gut, Ende der Werbung und machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Thema dieser Folge. Aber ihr müsst mir verzeihen, es findet nur einmal im Jahr statt und die Orga ist wirklich aufwendig. Nicht für mich persönlich, aber für den Uli und den Frank, die da echt immer tolle Sachen auf die Beine stellen. Und deshalb muss das auch den Raum bekommen, den es verdient. Alles Weitere dazu findet ihr natürlich als Link in den Shownotes. So, jetzt aber wirklich zur Folge. Der hochmittelalterliche Boom, der in Köln wirtschaftlich und vor allem in der steigenden Einwohnerzahl bemerkbar war, machte logischerweise auch bei der jüdischen Einwohnerschaft Kölns nicht halt. In jener Zeit haben wir einen starken Zustrom an neuen jüdischen Einwohnern nach Köln. Woher sie kamen, wissen wir auch oft, da dies in den entsprechenden Schreinsbüchern, den mittelalterlichen Grundbüchern in Köln, festgehalten wurde. So kamen viele jüdische Familien aus Andernach, Duisburg, Koblenz, Frankfurt und Mainz, aber sogar auch aus England, Westfalen und den Gebieten aus dem heutigen Belgien und den Niederlanden. Doch was zog sie nach Köln? Waren es wirtschaftliche Chancen oder vielleicht der Schutz, den der jeweils amtierende Erzbischof von Köln ihnen zusicherte? Das ist schwer zu sagen. Die Beweggründe können wir nicht immer fassen. Fest steht aber, die jüdische Gemeinde blühte und wuchs stetig in Köln. Rund 500 bis 600 von ihnen lebten im 13. Jahrhundert in Köln. Das jüdische Viertel selbst hatte dabei um die 50 bis 60 Häuser geschätzt. Ihr wisst ja noch, dass das mittelalterliche Köln in sogenannte Sondergemeinden unterteilt und organisiert war, so lokale Fehdel würde man heutzutage sagen. Wie Stadtbezirke, die meist auch den entsprechenden Bezirksgrenzen der christlichen Pfarreien entsprach. Das jüdische Viertel im Herzen der Stadt lag zwar geografisch komplett in der Sondergemeinde der Pfarrkirche von St. Laurenz, galt aber dennoch wie eine eigene Sondergemeinde und wurde auch so behandelt. Und genauso bestens war damit die jüdische Gemeinschaft genossenschaftlich organisiert, innerhalb und nach außen hin. Die Synagoge war nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch das Zentrum des sozialen und juristischen Lebens. Hier wurden Eide geleistet, Gemeindestreitigkeiten geschlichtet und rabbinische Gerichtsurteile gefällt. Ein weiteres wichtiges Gebäude im Judenviertel war das sogenannte Braut-, Tanz- und Spielhaus, das spätestens im Jahr 1258 erbaut wurde. Dies war nicht nur ein Festsaal, sondern auch ein Symbol für das blühende jüdische Gemeindeleben. Dann gab es noch die Frauensynagoge, die seit ungefähr 1200 existierte, und die Mikwe, das rituelle Bad, das vermutlich schon im 12. Jahrhundert angelegt wurde. Innerhalb der jüdischen Gemeinde genoss man eine weitreichende Autonomie. Man war genossenschaftlich organisiert, ähnlich wie die christlichen Bruderschaften, wie bei den Zünften, und man wählte eigene Gemeindevorsteher, den sogenannten Judenbischof. Wobei das Wort Bischof aus heutiger Sicht natürlich völlig missverständlich ist. Es war ein rein weltliches Amt, dieser Judenbischof, und hatte, anders als der Name klingen lässt, überhaupt nichts Religiöses an sich. Da aber Bischöfe in jener Zeit, wo, wenn nicht in Köln, oft höchste politische Vertreter waren, also mit weltlicher Macht, wurde wohl der Begriff so gewählt, dass man diesen Vorsteher der jüdischen Gemeinde Judenbischof nannte. Ihm zur Seite stand hierbei ein 12-köpfiger Rat, der ihn dabei unterstützte, sein Amt auszuführen. Wer noch mal etwas tiefer in die Organisationsstruktur des jüdischen Viertels eintauchen will, den verweise ich gerne auf Folge 57, was Organisationsstruktur und Aussehen des Viertels angeht. Ein besonders beeindruckendes Zeichen für das Wachstum der jüdischen Gemeinde war der eigene Friedhof vor dem Severinstor im Süden des mittelalterlichen Kölns. Bereits 1174 war er erweitert worden, weil nicht nur Kölner Juden, sondern auch Juden aus umliegenden Städten dort sich bestatten ließen. Warum ich den Friedhof erwähne, das wird gleich nochmal wichtig werden. Im Mittelalter war jeder Mensch von irgendwem ein Untertan. Selbst ein Herzog diente de jure seinem Kaiser, wessen Untertanen waren dann die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Kölns. Für Köln wissen wir, dass das einst ursprüngliche königliche Recht, der Schutz ja über alle Juden im Reich zu sein, inzwischen als Lehen an den Kölner Erzbischof übergegangen war. Das war nicht nur ein Kölner Phänomen, das war reichsweit so geschehen, dass es oft an lokale Herrscher abgetreten worden war, nicht überall, aber es kam durchaus vor. Dieser Schutz durch den Erzbischof, wie ihr hier im Podcast schon mehrfach erfahren habt, war ein zweischneidiges Schwert. Man hatte damit als kleine Minderheit, die man nun war als jüdische Gemeinde in Köln, einen mächtigen Verbündeten, sogar einen der mächtigsten Männer des Reiches. Aber dieser Schutz war manchmal gut und manchmal so gar nicht so gut. Vor allem, wenn der Erzbischof sich nicht in Köln befand oder einfach nicht in der Lage war oder sogar unwillig war, den Schutz durchzusetzen, den er versprochen hatte. Und vor allem kostet dieser Schutz, sogenannte Schutz, der jüdischen Gemeinde Geld, sehr viel Geld. Vor allem für die Juden in der Stadt Köln können wir feststellen, dass der Schutz eher suboptimal gestaltet war bei Zeiten. Denn während er in allen weltlichen Besitzungen seines Herrschaftsgebiets selbst den Judenschutz übernahm, hatte der Erzbischof von Köln diesen im 13. Jahrhundert bereits so quasi an die Kölner Bürgerschaft abgegeben, ohne die Bürgerschaft dafür aber irgendwie finanziell zu beteiligen. Also, was bedeutete das? Der Erzbischof kassierte für die Kölner Juden, dafür, dass sie hier leben durften, regelmäßig ein Schutzgeld. Aber die Kölner Bürgerschaft, die damit auf Stadtgebiet nun vertraut war oder betraut war für den Schutz ihrer jüdischen Gemeinde, sah gar nichts von diesem Geld, was allein der Erzbischof einsackte. Ein Streitpunkt, der auch im kleinen und großen Schied von beiden Seiten angeführt wurde. Und was fatale Folgen langfristig haben sollte fürs Zusammenleben zwischen christlichen und jüdischen Einwohnern in der Stadt. Das war natürlich kein Vorteil für die Juden in Köln. Als Zankapfel zwischen Erzbischof und Kölner Bürgerschaft barg das die Gefahr, bei Konflikten zwischen beiden Parteien zwischen die Fronten zu geraten. Wie der Umgang zwischen Christen und Juden sich gestaltete, zeigt sich unter anderem, natürlich nicht ausschließlich, aber für uns noch nachvollziehbar, in der christlichen Kunst des 13. Jahrhunderts im Kölner Dom, der damals noch im Bau war, aber ihr wisst ja aus der Folge, man baute Kunstwerke direkt nach einem entsprechenden Bauabschnitt direkt ins noch zu bauende Gebäude ein. Natürlich kann uns dieser kleine Exkurs nicht stellvertretend ein Gesamtbild vermitteln, aber zumindest ein Eindruck. So kam es, dass bereits im Jahr 1260, also 12 Jahre nach der Grundsteinlegung des neuen gotischen Doms, bereits die ersten Fenster im Chor eingebaut wurden. Das sogenannte ältere Bibelfenster. Es gibt noch ein jüngeres Bibelfenster im Kölner Dom, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Das ältere Bibelfenster von 1260 könnt ihr bis heute im Kölner Dom sehen, besser gesagt in der Achskapelle des Kölner Doms im Chor. Falls euch das nichts sagt, geht in den Dom einfach bis ganz nach hinten durch und bleibt dann im Umlauf um den Schrein der Heiligen Drei Könige genau in der Mitte stehen und schaut auf das mittlere Fenster. Links durchzieht es einen roten Streifen, rechts durchzieht es einen grünen Streifen von oben nach unten. Ganz einfach gesprochen. Im linken Teil des Fensters sind Szenen aus dem Alten Testament abgebildet, rechts direkt gegenübergestellt Szenen aus dem Neuen Testament. Das ist etwas, was man in der Glasmalerei damals sehr gerne gemacht hat. Denn das Christentum ist ja aus beiden Büchern entstanden, dem Alten Testament und dem Neuen Testament, damit Jesu und dem, was danach kam. Eine alttestamentarische Szene zeigt beispielsweise die Abstillung Isaaks. Alle Beteiligten tragen hierbei sogenannte Judenhüte. Dies sind breitkrempige Hüte mit einer spitz zulaufenden Spitze. In der christlichen Kunst des Mittelalters war dies ein Stilmittel, Figuren, also Menschen jüdischen Glaubens, als solche eben in der Kunst darzustellen. Bei dieser Szene ist es auch einfach nur das. Das Anbringen dieser Judenhüte soll dem Betrachter einfach nur zeigen, dass es sich bei dieser alttestamentarischen Szene um Juden handelt. Eine Abwertung, Diskriminierung findet in diesem Ausschnitt hier nicht explizit statt. So, und falls euch das ältere Bibelfenster immer noch nichts sagt, ich stelle natürlich ein Bild davon auf die Homepage. Ich hoffe, ich finde ein gutes, weil es ist echt schwer, Fenster im Kölner Dom zu fotografieren, wenn man nur eine Handykamera hat. Eine weitere künstlerische Darstellung mit Judenhüten finden wir, wenn wir uns auf der Stelle im Dom drehen, wo wir das ältere Bibelfenster in der Achskapelle gerade betrachtet haben, ja, wenn wir uns direkt um 180 Grad drehen. Und dort sehen wir dann über uns und gut geschützt den Schrein der Heiligen Drei Könige. Der stand im Mittelalter übrigens noch nicht dort, wo er heute steht, sondern genau da, wo wir gerade das besprochene Fenster uns angeschaut haben, nämlich in der Achskapelle. An der Stirnseite des Schreins der Heiligen Drei Könige finden wir Juden wie Moses oder König Salomon abgebildet. Sie tragen hierbei keine Judenhüte, sind aber deutlich erkennbar als solche, denn Mose trägt den Tanach in seinen Händen und Salomon ist als König der Juden dargestellt. Auch hier sind die genannten jüdischen Männer in keinem schlechten Licht dargestellt, sondern als Wegbereiter des Christentums. Es gibt nämlich kein Neues Testament ohne das Alte Testament. Geht man aber auf die Rückseite des Schreins, das können wir jetzt nicht im Kölner Dom so einfach ohne vielleicht eine Führung oder durch einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Kölner Dombauhütte, sieht man eine ganz und gar andere Darstellung von Juden, genau am gleichen Kunstobjekt. Hier an der Rückseite des Schreines sehen wir die Passionsgeschichte von Jesu. Soll heißen, man sieht neben einer traditionellen Kreuzigungsszene eine besonders provokante Darstellung der Geißelung Jesu, bevor er hingerichtet wurde. Anstelle der in der wirklich auch Bibel erwähnten römischen Soldaten, das steht wirklich in der Bibel in allen Versionen oder in den Versionen, die das erwähnen, dass er gepeinigt wird, dass das zwei Römer sind. Hier hat man sich entschieden, zwei Männer darzustellen, die Jesus mit Ruten schlagen und mit ihren Hüten deutlich als Juden gekennzeichnet sind. Ein wichtiger Hinweis zur Bedeutung dieser Szene oder Deutung der Szene steht in der Inschrift am oberen Rand. Am Giebel steht dort, übersetzt natürlich in deutscher Sprache, das wahre Opfer Jesus wurde bespuckt und mit Hieben geschlagen. Diese Passage bezieht sich nicht nur auf die Geißelung durch römische Soldaten, die Jesus in seiner Passionsgeschichte erlitten hat, sondern auch auf eine Episode im Markus-Evangelium, in der Diener des jüdischen Hohen Rates Jesus schlagen und anspuckten, schon zuvor im Markus-Evangelium Kapitel 14, Vers 65, wenn ich Bibelzitieren richtig im Kopf habe. Solche Darstellungen wie diese wurden ab dem 12. Jahrhundert immer häufiger im Zuge des Antijudaismus und verstärkten die bereits in der Spätantike aufgekommene Vorstellung, dass Juden aktiv am Tod Jesu beteiligt waren, schuld waren. Diese Sichtweise wurde, wie gesagt, schon in frühen christlichen Texten verbreitet, die eben die Schuld den Juden in die Schuhe schoben. Im 12. und 13. Jahrhundert sah man Juden zunehmend nicht nur als eine Religionsgemeinschaft mit einzelnen Individuen an, sondern als eine Gruppe, alle über einen Kamm geschert und machte sie kollektiv nun für alles verantwortlich. Besonders problematisch ist dabei, dass die Juden der damaligen Zeit mit denen aus der biblischen Überlieferung gleichgesetzt wurden. Obwohl das schon mehr als 1000 Jahre her war, so sind die Juden, die Jesus schlagen, in der zeitgenössischen Mode des 13. Jahrhunderts in der zeitgenössischen Kunst dargestellt. Und damit entsteht direkter Eindruck bei der direkten Ähnlichkeit im Alltag, das sind doch die, die unseren Herrn Gott misshandelt haben oder besser gesagt seinem Sohn. Ihr merkt ein bisschen, wie ich schwimme. Ich versuche es wirklich so korrekt wie möglich zusammenzufassen aus wissenschaftlicher Sicht, ohne dass es irgendwie falsch klingt. Ich finde dieses Thema immer sehr kompliziert darzustellen. Aber es zeigt sich, wie komplex das Verhältnis war in jener Zeit. Ohne Judentum gäbe es kein Christentum. Gleichzeitig jedoch macht man die Juden in Anführungszeichen, alle wie gesagt über einen Kamm geschert, dafür verantwortlich, den christlichen Messias umgebracht zu haben. Das würde im weiteren 13. Jahrhundert zu weiteren Ausgrenzungen führen europaweit. Welche das sind und wie sich das ausgestaltete, besprechen wir später noch. Was wir bisher hatten, waren Glas und Malkunst in einem Fenster und ein Schrein, ein Reliquiar, in der wir zeitgenössische Darstellungen von Juden im 13. Jahrhundert uns anschauen konnten. Aber ich würde, und ja, es gäbe da noch viele weitere Beispiele im Dom, noch auf ein weiteres Objekt zu sprechen kommen, das vor allem ganz ohne abstrakte Bibelexegese einen kurzen, aber deutlichen Einblick in das Verhältnis und den Alltag von Kölner Juden und Christen gibt. Eingemeißelt in Stein steht dieses Objekt seit fast 800 Jahren im Kölner Dom und ist glücklicherweise bestens erhalten. Um die 2 Meter hoch ist es. Dennoch gehen viele Menschen ungeachtet an dieser Steinstele vorbei. Selbst große Domkenner missachten beim Vorbeigehen oft dieses bedeutende historische Zeugnis, das sogenannte Judenprivileg von 1266. Was ist das Judenprivileg von 1266? Rein physisch ist es eine große, mannshohe Steinplatte im Kölner Dom. Errichtet von Erzbischof Engelbert II. Von Falkenburg, eben im Jahr 1266. Auf die Steinplatte selbst war ein Text eingraviert, der in lateinischer Sprache ist. Das Besondere? Zwar optisch eine Steinplatte, ist es doch vom Aussehen her wie eine mittelalterliche Urkunde aus Pergament aufgebaut. Auch inhaltlich ist sie wie eine Urkunde aufgebaut. Dazu, tolles Thema, kommen wir gleich noch. Nur eben ist sie nicht mit Tinte auf Pergament geschrieben, sondern wie gesagt in Stein gemeißelt. Ganz ungewöhnlich ist dies nicht. So sind auf dem Gebiet der Stadt Köln 17 mittelalterliche in Stein gehauene Urkundentexte überliefert. Es gab sie schon, nur eben selten, denn im Kontrast dazu sind bis heute 25.000 Urkunden aus Köln überliefert, die ganz klassisch auf Pergament oder Papier im Mittelalter und der frühen Neuzeit verfasst wurden. 17 aus Stein versus 25.000 Urkunden in konventioneller Art und Weise. Das ist schon eine Hausnummer und sticht damit deutlich heraus. Es war dem Erzbischof wohl wichtig, dass die Urkunde in Stein festgehalten wurde. Warum sonst der große Aufwand? Das unterstreicht auch die Art und Weise ihrer Aufstellung. Schaut euch doch mal, falls ihr die Gelegenheit habt, die Steinplatte im Kölner Dom genauer an. Sie ist im makellosen Zustand. Sie stand in den ca. 760 Jahren ihrer Existenz vor Wind und Wetter geschützt im Kölner Dom, zwar an verschiedenen Standorten in der Kathedrale, aber nie draußen, wo sie der Witterung, Wind und Wetter ausgesetzt war. Warum wurde sie, diese Stele, diese steinerne Urkunde, mitten im Dom aufgestellt? Noch im zu bauenden Dom wohlgemerkt auch. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, sie irgendwo draußen hinzustellen, wo sie noch mehr Menschen sehen würden? Eins ist natürlich sicher. Hätte die Steinplatte sich beispielsweise im jüdischen Viertel befunden, in der Mitte dieser 50, 60 Häuser im jüdischen Besitz, wäre sie sicherlich bei den späteren Pogromen im 14. Jahrhundert zerstört worden. Um das Ganze abzukürzen und euch nicht mehr weiter auf die Folter zu spannen, es war nicht unüblich, solche wichtigen Urkundeninschriften aus Stein, auch jene, die gar nicht religiöse Inhalte hatten, sondern wie in unserem Fall weltliche Sachverhalte beinhaltete, in Kirchen aufzustellen. Denn damals wie heute sind Kirchenräume geweihte Räume. Dem sich dort befindlichen Inventar Schaden zuzufügen, ist ja auch damals wie auch heute ein direkter Frevel an Gott und sichert dir, wenn du dran glaubst, ein Ticket direkt in die Hölle. Es lag im Interesse des Erzbischofs wie auch der jüdischen Gemeinde selbst, mit dem Standort Dom zu unterstreichen, dass die darin befindlichen Bestimmungen der Urkunde rechtsgültig und besonders geschützt seien. Wozu fertigte man eigentlich Urkunden an? Jetzt gehen wir ins Proseminar der Uni. Die Motive sind die gleichen wie heute. Man möchte Dinge möglichst sicher und für alle sichtbar festhalten, wie beispielsweise Rechte und Pflichten. Heutzutage wie auch damals so etwas wie Partei A verkauft sein Grundstück an Partei B zu folgenden Konditionen etc. pp. Nun war das Judenprivileg von 1266 nicht das erste dieser Art in Köln. Bereits Konrad von Hochstaden hatte 1252 eine ähnliche Urkunde verfasst und bis 1372 sollten hierbei noch 10 weitere erzbischöfliche Schutzbriefe in Köln erfolgen. Was aber, wie gesagt, diesen Schutzbrief von 1266, dem Judenprivileg von 1266, was das Besondere hierbei ist, ist die Form eben aus Stein. Wobei nicht ausgeschlossen werden sollte, dass es davon nicht auch Abschriften in Pergamentversion gab. Sie sind nur leider, wenn es sie gab, nicht unserer heutigen Zeit überliefert worden. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan, historische Texte selbst sprechen zu lassen, auch wenn ihr Schlingel nicht wollte, dass ich einen großen Sheet in Gänze vorlese. Nochmal Pfui an euch. Machen wir das doch trotzdem mal, dieses Mal beim Judenprivileg und gehen dann danach in die Analyse. Ihr müsst nicht direkt alles verstehen, was ich jetzt euch gleich vorlese. Wir behandeln die einzelnen Punkte noch im Nachhinein. Den Text lesen wir natürlich in hochdeutscher Übersetzung und nicht in Latein für unser aller Seelenheil. Die Urkunde ist klassisch wie eine Urkunde eben aufgebaut. Im Protokoll, Kontext und Eschatokoll, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Liebe Dozenten von der Uni Bonn, seht es mir nach, wenn ich es nicht mehr weiß nach 15 Jahren. Also grob gesagt, Einleitung, Hauptteil, Schlussteil. Diese schlüsseln sich nochmal innerhalb in verschiedene Unterkategorien ungefähr so auf. In der Intitulatio erfahren wir, wer der Aussteller dieser Urkunde ist, sowas wie im Briefkopf halt. In unserem Fall der Kölner Erzbischof. Darauf folgt die Promulgatio, also die typische Verkündungsformel, die oft im lateinischen Notum sit, also als Notum sit beginnt. Übersetzt heißt es einfach, es sei bekannt, dass, und dann folgt der Inhalt. Die Narratio, die uns in den Hauptteil führt. Sie zeigt die Herleitung auf, oder besser gesagt, zeigt die Hintergründe auf, die zur Erstellung der Urkunde geführt haben. Der Erzbischof sieht die Juden in Köln, die unter seinem Schutz stehen, ungerecht von der Stadt Köln den Bürgern behandelt. In der Dispositio geht es dann ins Eingemachte. Engelbert II. Verkündet, welche rechtlichen Schritte er nun deshalb verkündet, aufgrund des Problemfalls, den er gerade geschildert hat. Abgerundet wird es am Ende mit der Corroboratio, der Beglaubigung der Urkunde und der Datierung. Und ja, das war jetzt ein Genörde in Urkundenkunde. Aber für irgendwas muss mein Studium ja gut gewesen sein. Ist Diplomatik nicht eine schöne Hilfswissenschaft der Geschichtsforschung? Welches eure? Schreibt es gerne in die Kommentare auf Spotify, Instagram oder was es sonst noch alles gibt. Aber jetzt gehen wir wirklich in den Text hinein. Auch hier möchte ich nochmal sagen, meiner Stimme, die Primärquellen vorliest, geht es gut. Aber auch hier habe ich beschlossen, den Text zu übernehmen, weil er wirklich ziemlich lang ist. Das Privileg des Erzbischofs Engelbert II. Von Falkenburg 1266. Zitat: Wir, Engelbert, durch die Gnade Gottes, Erzbischof der Heiligen Kirche von Köln, verkünden für immer allen, dass wir festgestellt haben, dass die Juden des Bistums Köln in eine ungerechte Lage geraten sind und verschiedene Ungerechtigkeiten erlitten haben. Deshalb haben wir ihn mit Zustimmung des Domkapitels und unserer Prioren und auf Anraten unserer Getreuen ihre alten Freiheiten zurückgegeben, die im Folgenden aufgeführt sind. Die Freiheiten der Juden sind also wie folgt. Erstens, dass die Beerdigung der Juden, unabhängig davon, wie sie gestorben sind und woher sie gebracht werden, ohne Erhebung von Zöllen oder anderen Steuern für die Beerdigung oder in irgendeiner Weise erzwungenen Forderungen stattfinden. Zweitens, sie müssen frei auf ihrem Friedhof außerhalb der Mauern Kölns begraben werden, unabhängig davon, was sie während ihres Lebens verbrochen haben. Drittens, ausgenommen sind die Beerdigung von Juden, die unter dem Urteil der Exkommunikation der Juden gestorben sind oder die durch ein rechtmäßiges Bluturteil hingerichtet wurden. Viertens, kein Beamter des Erzbischofs von Köln und kein Richter darf auf dem genannten Friedhof ein Bluturteil vollstrecken, weder an den Leichen von Christen noch an denen von Juden. Fünftens, ebenso wenig darf dies in einem Ort geschehen, der so nahe liegt, dass die Juden dadurch in Verlegenheit gebracht werden. Sechstens, ebenso müssen die Juden, wer auch immer sie sind und woher sie auch kommen, in den Gebieten des Erzbischofs von Köln für sich und ihre Güter die gleichen Zölle und Wegegelder zahlen wie die Christen und dürfen zu nichts anderem verpflichtet werden. Siebtens, auch darf kein Kahorsin oder Christ, der offen gegen Zinsen Geld verleiht und dadurch Schaden verursacht, in der Stadt Köln wohnen. Und da diese Juden zu Recht in diesen Freiheiten bestätigt werden müssen, haben wir diese Freiheiten in diesen Stein meißeln lassen, zur ewigen Erinnerung an einem öffentlichen Ort, damit jeder sie lesen kann. Gegeben im Jahre des Herrn 1266. Zitat Ende. Gehen wir doch mal ein bisschen in die Analyse des gerade vorgelesenen Textes. Der Erzbischof sieht sich hier gezwungen, bereits alte, gewährte Rechte der Kölner Juden wieder zu bekräftigen, zu bestätigen, da sie in seinen Augen von der Kölner Bürgerschaft nicht mehr so recht beachtet wurden. So spricht er ja deutlich von einer misslichen Lage, in die die Juden zwischenzeitlich gekommen wären. Was das genau für das Jahr 1266 bedeuten mag, gibt der Text der Steinplatte jedoch nicht her. Die bestätigten Rechte, die der Erzbischof nochmal bekräftigen will, sind folgende. Das freie und ungestörte Bestatten ihrer Toten auf ihrem eigenen Friedhof südlich vor der Stadtmauer, Gleichheit bei Zöllen und Abgaben im Gebiet des Erzbischofs, also man soll auch zahlen, nur das zahlen, was auch die Christen machen, und das Monopol auf Kreditgeschäfte wird ihnen bestätigt. Das klingt alles natürlich erstmal nett. Aber der Erzbischof tat dies nicht aus christlicher Nächstenliebe. Hier waren ganz radikal pragmatische Überlegungen am Werke. Die Juden in Köln und seinem Herrschaftsgebiet waren als Lehen direkt ihm unterstellt. Er konnte sie besteuern, wie er wollte und musste sich nicht, eben wie bei so vielen anderen Dingen, sich mit Grafen, Herzögen, Stadträten, Äbten oder wem auch immer in sein Geschäft hier reinreden lassen. Nein, diese lukrative Einnahmequelle zu sichern, die Juden, das war die höchste Priorität für ihn. Ihnen das Monopol am Geldverleih zu garantieren, macht er auch nicht ganz uneigennützig. War er doch selbst einer, der sich zu gerne von jüdischen Kreditgebern in Köln enorme Mengen an Geld leihen ließ. Praktisch werden diese Geldgeber dann auch die eigenen rechtlich von ihm abhängigen Untertanen sind, oder? Dass der Erzbischof sich hier aber für seine, Anführungszeichen, Juden einsetzen musste, zeigt auch, dass es wohl hin und wieder zu Streitereien kam zwischen christlichen und jüdischen Kölnern. Ich hatte es euch ja bereits gesagt, weder ein einzelnes Kirchenfenster aus jener Zeit, noch der Schrein der Heiligen Drei Könige, geschweige denn eine 2 Meter hohe Steinplatte können uns ein gesamtes Bild vermitteln in der Beziehung zwischen Juden und Christen in der Stadt. Wohl aber geben sie uns einen Einblick in den Alltag. Ein Alltag, der durch Regeln geprägt war, die hin und wieder neu austariert oder bekräftigt werden mussten. Zeiten von vergleichsweise guter Koexistenz gesellten sich Zeiten des Streits und der Anfeindung hinzu. Plump zusammenfassen lässt sich das Zusammenleben also nicht. Es war, ich weiß, das lieben Historiker zu sagen, komplexer als man oft denkt. So ist der Textinhalt dieser Steinstele, dieses Judenprivilegs, wie gesagt, nicht wirklich was Besonderes vom Inhalt her. Er reiht sich in eine Liste ein von insgesamt 11 erzbischöflichen Judenschutzbriefen, die zwischen 1252 bis 1372 entstehen. Was es hier besonders macht, ist, wie gesagt, die Darstellungsform aus Stein und das bewusste Aufstellen in aller Öffentlichkeit im noch im Bau befindlichen Kölner Dom. Im Jahr 1266 war man ja erst seit 18 Jahren dabei, den Neubau durchzuführen. Und die Sakristei war das Einzige, was neben den unteren Ebenen des Chores schon dabei war, fertiggestellt zu sein. Da sich der Inhalt des Judenprivilegs von 1266 in eine lange Reihe ähnlicher Urkunden einreihen lässt, sollten wir vielleicht nochmal generell das Verhältnis zwischen den Kölner Juden und ihrem Schutzherrn beziehungsweise ihrer weitestgehend christlichen Umwelt beleuchten. Im 13. Jahrhundert herrscht der Erzbischof von Köln, also der jeweilige Amtsträger, inzwischen über ein beachtliches Gebiet entlang des Rheins und weit darüber hinaus, wie beispielsweise im Herzogtum Westfalen. Dies macht ihn zu einem der mächtigsten Herrscher des Heiligen Römischen Reiches und zu einem der 7 exklusiven Wahlmänner, denen allein es erlaubt ist, den römisch-deutschen König zu wählen. Bis zum Ausbruch der Pest ist sein Herrschaftsgebiet, die Stadt Köln damit eingeschlossen, die zu jedem Zeitpunkt aber nicht mehr so ganz unter seiner Herrschaft stand, eine Region, wo jüdisches Leben am Blühen ist. Man kann ungefähr von 2000 bis 3000 Juden ausgehen, die im weltlichen Herrschaftsgebiet des Kölner Erzbischofs entlang des Rheins und in Westfalen leben. Davon eben von diesen 2000 bis 3000 sind 500 bis 600 allein nur in Köln. Aus heutiger Sicht ist eine Zahl von 500 bis 600 Menschen natürlich eine äußerst geringe Zahl bei fast 1,1 Millionen Einwohnern. Doch diese niedrige vierstellige Summe wäre im Mittelalter schon eine beachtliche Stadt gewesen. Allein 500 bis 600 Männer und Frauen, das ist schon eine kleine Stadt im Mittelalter. Köln galt hierbei als Hauptstadt des rheinischen und westfälischen Judentums, wo Gelehrte zusammenkamen und sich austauschten, wie beispielsweise, und ich hoffe, ich sag's richtig, Rabbi Meier von Rothenburg, der ein bedeutender Talmudgelehrter seiner Zeit war im 13. Jahrhundert. Zwar galten die Juden als gesellschaftliche Fremdkörper im sonst weitestgehend christlichen Reich, aber anders als Ketzer, Heiden oder Ungläubige war ihre Religion geduldet und nicht konstanter Bekämpfung ausgesetzt. Das Christentum war ja aus dem Alten Testament entstanden und der Sohn Gottes, Jesus, war ja selbst als Jude geboren. Nur dieser Umstand ermöglichte es überhaupt, dass es hin und wieder längere Phasen der vergleichsweisen guten und friedlichen Koexistenz gab. Aber stimmt natürlich, im 13. Jahrhundert verdüstert sich das Zusammenleben zusehends. Waren Juden vor allem im Früh- und Hochmittelalter bedeutende Fernhändler gewesen? Immerhin hatten die Juden in ihrer Diaspora in der damals bekannten Welt überall Gemeinden, auf die sie vor Ort zugreifen konnten, änderte sich dies, als christliche Fernhändler ihnen mehr und mehr Konkurrenz machten. Insbesondere die Kreuzzüge sorgten dafür, dass die Christen nun selbst den Handel vor Ort im Nahen Osten übernahmen. Der Ausschluss aus Handwerk und Gewerbe zusehends, da man dafür in den Städten und Orten Mitglied einer christlichen Zunft oder Gilde sein musste, drängte die eben nicht christlichen Juden endgültig in eine Außenseiterrolle, auch in Köln. Übrig blieb nur der verpönte Geldverleiher als Kreditgeber. Da wir erfahren aus dem Judenprivileg, dass nur Juden und keine Christen Geldverleiher in Köln sein durften, heizt das die antijüdische Stimmung weiter auf, dass sie gierig und Halsabschneider seien. Wenn man bedenkt, dass dies für viele Juden, außer man war der Bäcker oder Metzger für das jüdische Viertel, die inzwischen einzige Möglichkeit zum Arbeiten war, ist dies ein unfairer Vorwurf. Vor allem, wenn man wie Anfang des 14. Jahrhunderts immer höher und von mehreren Stellen der Stadt hoch besteuert wurde. Denn zu dem Zeitpunkt ließ sich auch der Rat der Stadt Köln inzwischen in Schuss fürstlich entlohnen. Es ist eigentlich fast schon ein Wunder, wie die jüdische Gemeinde es schaffte, diese Kosten tragen zu können, ohne wirtschaftlich dabei zugrunde zu gehen. Zu diesem gesellschaftlichen Klima kam noch ein wirklich verschlechterndes Klima hinzu. Das Wärmehoch des Mittelalters ging langsam zu Ende. Es wurde kälter. Die Ernten fielen schlechter aus. Dies setzte eine weitere Spirale in Gang. Aus Angst und Ungewissheit machte man die Juden nun dafür verantwortlich, für diese Wetterlage, woraus sich weitere Vorwürfe hinzugesellten, dass sie obskure Blutrituale angeblich durchführen würden und auch dafür Morde begehen würden. Was ebenfalls natürlich absoluter Unsinn war, denn der jüdische Glaube verbietet klipp und klar die Verwendung von Blut bei Ritualen. Etwas, was ja auch strenggläubige Juden insbesondere bei der Zubereitung von Speisen beachten, bis heute, Stichwort koscheres Essen. Juden würden angeblich Ritualmorde an christlichen Kindern dafür begehen, um das machen zu können, wie gesagt, totaler Blödsinn. In Zeiten, wo man sich nicht jede Krankheit oder jede medizinische Sache erklären konnte, bargen diese Gerüchte, diese Vorstellungen davon ein großes Konfliktpotenzial. Kindersterblichkeit war damals hoch. Ja, auch in der Antike, auch bis weit in unsere Zeit, bis zur Entwicklung der modernen Medizin. Starb ein Kind in einer für die Menschen damals unbekannten Krankheit oder unerklärlichen Krankheit, fiel der Verdacht schnell auf die Juden innerhalb des eigenen Ortes. Juden in Köln, aber auch generell in Europa benötigten in der Tat also Schutz. Daher ist es umso tragischer, dass diejenigen, die den Schutz gewähren sollten, diesen nicht ganz immer so ernst nahmen. Aus der ursprünglichen Pflicht des Königs bzw. Kaisers beziehungsweise nun des Erzbischofs von Köln zum Schutz der Juden wurde zunehmend ein Recht des Schutzherrn, was man gebrauchen und für sich ausnutzen konnte, auf einseitige Art und Weise. Aus ursprünglich freien Menschen wurden die Juden nun zu abhängigen Untertanen. Wenn der Schutz ausgeführt wurde vom Erzbischof, dann um seine Kreditgeber zu schützen und wirtschaftlichen Schaden für ihn selbst abzuwenden. Ohne deren Finanzkraft wären die Erzbischöfe von Köln nie zu den mächtigen Landesherren im Reich geworden, wie wir sie aus den Geschichtsbüchern kennen. Kommen wir daher zum Ende der Folge langsam. Das Judenprivileg von 1266 ist vom Inhalt her ähnlich wie andere Urkunden aus jener Epoche mit diesem Inhalt. Die besondere Form ist jedoch die Form in Stein und der Standort im Kölner Dom. Sie gibt uns zwar keinen umfassenden, aber zumindest guten Einblick, wie das Verhältnis zwischen Juden, Erzbischof und christlicher Mehrheit in Köln so war zu dem Augenblick. Insofern sticht aber das Judenprivileg von 1266 in der Form heraus, dass der Text per se nicht judenfeindlich, aber auch nicht wirklich judenfreundlich ist, sondern eben nur das ist, was meist eine Urkunde auch heutzutage ausmacht, ein nüchterner, administrativer Rechtstext. Was diente mir als Literatur dieses Mal? Vor allem das Buch Der Kölner Dom und die Juden, der 2008 als Sonderband des Kölner Domblattes vom Zentraldombauverein im Kölner Domverlag erschienen ist. Besonders das Kapitel von Joachim Oepen zum Judenprivileg 1266 war hier die Grundlage für diese Folge. Und da du den Podcast ja hin und wieder hörst, herzliche Grüße an dich, Joachim. Und wie gesagt, er ist auch beim Kölner Podcast-Tag dabei, lauscht seiner tollen Stimme am 25. November 2025 um 19 Uhr in St. Michael am Brüsseler Platz. Des Weiteren, welch Wunder, Hugo Stehkämper und Karl Dietmars, Stadtgeschichte-Band aus dem Hause Greven, Köln im Hochmittelalter, sowie das jüdische Köln von Barbara Becker-Jackli diente mir als Hilfe. Auch da hoffe ich, den Nachnamen richtig ausgesprochen zu haben. Danke an Wolfgang, Beatrix, Manfred, Bettina, Norbert, Daniel, Antje, Christian, Andreas, Martin, Rolf und Silvia für eure Trinkgelder via PayPal. Vielen herzlichen Dank. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über euer Feedback, ob als E-Mail, Nachricht, Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder einfach nur als ein Like irgendwo auf Instagram. Unterstützen könnt ihr den Podcast zum Beispiel über Steady. Dort bekommt ihr als Dank ein Lesezeichen direkt per Post zugeschickt, werdet namentlich im Podcast erwähnt oder erhaltet, je nachdem für welches Paket ihr euch entscheidet, direkt Zugang zu meiner GPS-geführten Stadttour durchs römische Köln als Audioguide. Danke an meine Steadys Victoria, Katrin, Sabine, MKL, Liuba, Randolf, Michael, Claudia, Uschi, Rogier, Christian, Marc, Rainer und neuerdings auch Moritz. Vielen Dank für eure Unterstützung, eure langfristige Unterstützung für diesen Podcast auf Steady. Den Link zu allem findet ihr, wie gesagt, in Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Vor allem freue ich mich, wenn ihr, nochmal der Werbeblock am Ende, hier beim dritten Kölner Podcast-Tag dabei seid. Wie gesagt, auch dazu alle Infos in den Shownotes dieser Folge. Nächstes Mal widmen wir uns einem anderen Aspekt innerhalb der Kölner Gesellschaft des 13. Jahrhunderts. Wir reden über die eine Hälfte der Kölner Stadtbevölkerung, die oft leider viel zu kurz kommt. Lasst euch überraschen. Vielen Dank fürs Zuhören und schreib doch mal eine WhatsApp an deinem Bestie in WhatsApp und sag ihm, dass dieser Podcast Töfte ist, dass sie oder er diesen Podcast hören soll. Würde mich freuen. Bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich beim Kölner Podcast-Tag. Und madet Jod.